Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Eckmann. Einen schönen guten Abend. Die Bild-Zeitung, die machte heute mal wieder Schlagzeilen. Die Geschichte hatte es in sich. Demnach soll das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, in den vergangenen Jahren tausende Hinweise auf mutmaßliche Kriegsverbrecher unter Asylbewerbern in Deutschland an die Sicherheitsbehörden weitergegeben haben, die aber angeblich liegen geblieben sein sollen. Hat das Blatt damit ein erneutes Behördenversagen aufgedeckt? Unsere Recherchen haben ergeben, bei Lichte betrachtet sieht die Sache anders aus. Wir liefern gleich die Fakten zum Fall. Außerdem, Union und SPD streiten über Maßnahmen gegen Dumpinglöhne bei Paketzustellern. Und der höchste Würdenträger der katholischen Kirche in Frankreich wird zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wegen Vertuschung sexuellen Missbrauchs. Im Hintergrund gleich anschließend geht's um die Beziehung zwischen der Republik Moldau und der EU. Titel: Fehlstart einer Partnerschaft. Rund 5000 Hinweise habe das BAMF von 2014 bis 2019 an das Bundeskriminalamt und den Generalbundesanwalt weitergegeben, allesamt betreffend Straftaten nach dem Völkerrecht, vulgo Kriegsverbrechen. Allerdings hätten die Behörden nur in einem Bruchteil der Fälle Nachforschungen angestellt. Die große Zahl der Hinweise habe es nicht zugelassen, dass man den Fällen allen nachgehen konnte. Mit diesen Worten zitierte die Bild-Zeitung einen Sprecher des Bundesinnenministeriums. Die Wahrheit ist allerdings etwas komplizierter, Gudula Geuter berichtet.
In den vergangenen 5 Jahren haben die Ermittlungsbehörden mehr als 5000 Hinweise auf mögliche Kriegsverbrechen oder Kriegsverbrecher bekommen. Überwiegend stammten diese Angaben von Flüchtlingen. Das geht aus Zahlen hervor, die die Fraktionen von AfD und FDP von der Bundesregierung erfragt haben. Demnach gingen die meisten Hinweise mit 2100 im Jahr 2015 ein, gefolgt von 2016 mit mehr als 1700. Das erklärt sich daraus, dass Flüchtlinge standardmäßig ein Formular bekommen, in dem sie eintragen können, ob sie Zeugen von Kriegsverbrechen geworden sind. Dabei geht es meist um Taten in den Herkunftsländern, in diesen beiden Jahren also vielfach in Syrien und dem Irak. Dass sich mögliche Täter in Deutschland aufhalten oder gar als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, kann zwar sein. Vereinzelt hatten Flüchtlinge tatsächlich Verdächtige erkannt. So wurden etwa im vergangenen Monat 2 Syrer festgenommen, die nun unter dem Verdacht in Untersuchungshaft sitzen, als Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes Verbrechen begangen zu haben. Die meisten Meldungen aber bieten keinen solchen Bezug zu Deutschland. Trotzdem kontrastierte die FDP-Innenpolitikerin Linda Teuteberg die Zahl der Hinweise, 5000 in 5 Jahren, mit der Zahl der Ermittlungsverfahren nach dem Völkerstrafgesetzbuch, die der Generalbundesanwalt seitdem eröffnet hat. Das sind 127. Für Teuteberg werfen diese Zahlen die Frage auf, ob die Bundesregierung die Hinweise in den letzten Jahren immer mit der gebotenen Ernsthaftigkeit verfolgt hat. Hat sie, glaubt Bundesinnenminister Horst Seehofer. Am Rand des Innenministertreffens in Brüssel verwies er auf erste Informationen aus seinem Haus.
Nach allem, was ich bis jetzt weiß, sind diese Informationen des BAMF nicht einfach von den Sicherheitsbehörden abgelegt worden, sondern natürlich geprüft worden, auch nach Prioritäten geschichtet worden.
Gleichzeitig versprach er weitere Aufklärung.
Deshalb lege ich jetzt Wert darauf, dass ich als Minister noch auch schriftlich einen Bericht bekomme, damit die Öffentlichkeit dann informiert werden kann, was mit diesen Meldungen konkret geschehen ist.
Dabei ist es nur bedingt sinnvoll, die Zahl der Hinweise der Ermittlungsverfahren gegenüberzustellen, gerade weil es um mögliche Taten von Ausländern im Ausland geht, die oft gleiche Sachverhalte betreffen können. Das Bundesinnenministerium teilte mit, bei den Hinweisen handle es sich oft um allgemeine Informationen über das Kriegsgeschehen oder zu nicht identifizierbaren Personen. Der Generalbundesanwalt kann nach dem Völkerstrafgesetzbuch bestimmte schwere Straftaten auch verfolgen, wenn sie Ausländer im Ausland begangen haben, auch wenn es keine deutschen Opfer gibt. Die Hinweise zum Beispiel der Flüchtlinge können dabei insbesondere in sogenannte Strukturermittlungsverfahren einfließen, also Materialsammlungen, in denen sich im besten Fall Details ergänzen und so später zu konkreten Verfahren führen können. Zu Syrien etwa führt die Bundesanwaltschaft 2 solcher Verfahren, eines mit Schwerpunkt bei Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen des Regimes, eines zum Islamischen Staat. Beim Generalbundesanwalt sind 11 statt bis zum vergangenen Jahr 3 Staatsanwälte mit Vorwürfen nach dem Völkerstrafgesetzbuch beschäftigt. Zusätzliche Verwirrung war durch die erste Berichterstattung entstanden. Die FDP-Abgeordnete Teuteberg hatte gegenüber der Bild-Zeitung beklagt, Kriegsverbrecher dürften in Deutschland keinen Schutz bekommen. Die Zeitung selbst hatte daraufhin die 5000 Hinweise auf potenzielle Kriegsverbrecher bezogen, die als Flüchtlinge nach Deutschland geflohen sind, was falsch ist. Soweit es konkrete Hinweise darauf gegeben habe, dass sich ein Verdächtiger in Deutschland aufhalte, sei dem vorrangig nachgegangen worden, betont das Bundesinnenministerium.
Informationen waren das von Gudula Geuter. Löhne unter Mindestniveau, Arbeitszeiten bis zum Umfallen und dubiose Subunternehmer. Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, der spricht von mafiösen Strukturen in der Branche der Paketzusteller. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD, der möchte dem entgegenwirken. In der Baubranche gibt es bereits ein Instrument namens Nachunternehmerhaftung, das die Auftraggeber von Subunternehmen in die Pflicht nimmt. Wirtschaftsminister Altmaier allerdings sperrt sich gegen eine Ausweitung. Volker Fintermer aus Berlin.
Der Kernpunkt des Streits zwischen Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Arbeitsminister Hubertus Heil findet sich im Arbeitnehmerentsendegesetz, das auch auf die Regelungen für den Mindestlohn übertragen wurde und jetzt, nach den Vorstellungen des Arbeitsministers, auch auf die Paketdienste ausgeweitet werden soll. In Paragraph 14 heißt es da nüchtern und unmissverständlich:
Ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit der Erbringung von Werk oder Dienstleistungen beauftragt, haftet für die Verpflichtungen dieses Unternehmers, eines Nachunternehmers oder eines von dem Unternehmer oder einem Nachunternehmer beauftragten Verleihers zur Zahlung des Mindestentgelts an Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen.
Nach dieser schlichten Regelung könnten die schlecht bezahlten Paketboten der zahlreichen Subunternehmen in der Branche mit einer Klage etwa gegen Amazon, Hermes und andere Paketdienstleister erreichen, dass sie tatsächlich nach den Bedingungen des Mindestlohngesetzes sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden.
Wir wollen die Generalauftragnehmer in die Haftung nehmen im Zweifelsfall, auch dafür, dass ihre Sub-Sub- oder Subunternehmer Sozialversicherungsbeiträge zahlen und Arbeitsrecht einhalten,
sagt Arbeitsminister Hubertus Heil. Die Haftung des Auftraggebers wäre in jedem Fall gegeben, auch bei fehlender Kenntnis über die tatsächlichen Beschäftigungsbedingungen der Subunternehmer. Genau das aber geht Wirtschaftsminister Peter Altmaier zu weit. Der Vorschlag sei bürokratisch und falsch, sagte Altmaier der Rheinischen Post. Zwar will auch er die Interessen der Zusteller, Lagerarbeiter und Logistiker gewahrt und geschützt sehen, sagt der Wirtschaftsminister, Heils Vorschläge aber gingen am Problem vorbei. Stattdessen verweist Altmaier auf die alleinige Zuständigkeit des Zolls. Dort müsse durch regelmäßige Kontrollen sichergestellt werden, dass die Vorschriften auch eingehalten werden. Den Auftraggeber haftbar zu machen, der selbst keine Möglichkeit habe, diese Dinge bei Subunternehmen zu kontrollieren, packe das Übel nicht bei der Wurzel, betont der Wirtschaftsminister. Das erklärt auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Wilfried Oellers in der ARD.
Durch schärfere Gesetze werden wir schwarze Schafe, die das Recht missbrauchen, nicht unbedingt beseitigen.
Auch Oellers fordert deshalb schärfere Kontrollen durch den Zoll. Der Zoll selbst, der seit der Einführung des Mindestlohns bundesweit die Einhaltung kontrolliert, stellte aber erst im Februar in zahlreichen Fällen dubiose Geschäftspraktiken fest. So wurden in Nord- und Osthessen 594 Paketfahrer kontrolliert. Davon hatten 2 keinen Führerschein, 5 keine Arbeitspapiere, 10 waren nicht bei der Sozialversicherung gemeldet. Und bei einem Großteil muss noch geprüft werden, ob tatsächlich der Mindestlohn gezahlt wird. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil verteidigte deshalb seine Pläne und kündigte an, in Kürze einen Gesetzentwurf vorlegen zu wollen. Außerdem kündigte er einen verstärkten Einsatz von Zollbeamten zur Kontrolle und Durchsetzung der Regeln an.
Volker Fintermer war das über den Streit um die Paketzusteller. Thema eines unserer Kommentare ab 19.05 Uhr. In Brüssel, da sind heute die Innenminister der EU zusammengetreten. Es ging ein weiteres Mal darum, wie die Asyl- und Flüchtlingspolitik auf europäischer Ebene neu organisiert werden kann. Die Zahl der Flüchtlinge ist in den vergangenen Monaten zwar erheblich gesunken, aber dass etwa die Verteilung der Flüchtlinge immer noch nicht klappt, ist ebenso Fakt. Peter Kapern meldet sich.
Nicht einmal in Teilbereichen der Asylpolitik kommt die EU derzeit voran. Nach rund 6-stündigen Beratungen der zuständigen Innenminister in Brüssel war klar, auch dieses Treffen der Ressortchefs hat keine Ergebnisse gebracht. Und jetzt, so Bundesinnenminister Horst Seehofer, werde die Zeit knapp.
Es muss vor der Europawahl klappen, denn was bis zur Wahl nicht funktioniert, wird viele Monate auch nach der Wahl nicht kommen. Wenn wir jetzt diese wichtigen Rechtsetzungsakte nicht vor der Europawahl schaffen, dann wird im Jahre 2019 gar nichts mehr geschehen.
Seit fast 3 Jahren liegt ein Paket aus 7 Einzelgesetzen auf dem Tisch. Gemeinsam sollen sie die Asylpolitik der EU auf eine neue Grundlage stellen. Im Zentrum steht die Reform des sogenannten Dublin-Systems. Darin ist bislang geregelt, dass immer der EU-Staat für ein Asylverfahren zuständig ist, den ein Asylbewerber als erstes betritt. Diese Regelung war während der Flüchtlingskrise 2015 kollabiert, als Italien und Griechenland von der Vielzahl der Migranten überfordert waren. Seither verlangen die Mittelmeerstaaten eine Verteilung aller ankommenden Flüchtlinge auf die gesamte EU. Osteuropa aber sperrt sich dagegen. Und damit sind auch die 6 anderen Gesetzesvorhaben aus dem Gesamtpaket blockiert. Seit einigen Monaten fordert die Bundesregierung zumindest jene Regelungen zu verabschieden, die unstrittig sind. Dabei geht es zum Beispiel um eine EU-weite Regelung zur Erfassung der Fingerabdrücke von Migranten, damit deren Identität leichter festgestellt werden kann. Oder um die Erweiterung der Kompetenzen der EU-Asylbehörde, die mit eigenen Mitarbeiterteams jene Länder unterstützen soll, in denen gerade besonders viele Flüchtlinge ankommen. Doch obwohl mit diesen Teilen des Asylpakets in der Sache alle Mitgliedstaaten einverstanden sind, wollen einige das Gesamtpaket nicht aufschnüren.
Die Frontländer, also die Südländer, haben natürlich ihre Schwierigkeiten damit, denn sie sind ja die Länder, die zuerst erreicht werden. Und natürlich viele Länder in Osteuropa.
Immerhin will Minister Seehofer die Hoffnung noch nicht gänzlich aufgeben, dass sich vor der Europawahl doch noch etwas tun könnte. Denn mehr als die Hälfte der EU-Staaten sei jetzt dafür, das Asylpaket aufzuschnüren und unstrittige Einzelteile zu beschließen. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten. Der Bundesinnenminister verteidigte in Brüssel auch die Rücknahmeabkommen, die Bundesregierung mit Griechenland und Spanien geschlossen hat. Darin ist festgelegt, dass diese beiden Länder Migranten, die an der österreichisch-deutschen Grenze aufgegriffen werden, obwohl sie bereits in Griechenland oder Spanien einen Asylantrag gestellt haben, dorthin zurückgeschickt werden können. Der Streit um diese Abkommen und die Kontrollen an der österreichischen Grenze hatte im vergangenen Jahr die Bundesregierung fast zerbrechen lassen. Vor wenigen Tagen hatte Seehofers Ministerium einräumen müssen, dass auf der Grundlage der Rückübernahmeabkommen bislang ganze 11 Migranten abgeschoben worden sind. 9 nach Griechenland und 2 nach Spanien. Damit stand die Frage im Raum, ob sich die Kontrollen an der Grenze zu Österreich überhaupt lohnen.
Das ist eine sehr oberflächliche Betrachtung, dass Flüchtlinge zum Beispiel auch aus Griechenland wissen, dass sie an der Grenze zurückgewiesen werden, führt natürlich auch zu der Reaktion, dass sich die meisten gar nicht mehr auf den Weg machen.
Kontrollen sind also auch dann sinnvoll, wenn niemand kontrolliert wird.
Soweit Peter Kapern über das Treffen der EU-Innenminister in Brüssel. Eigentlich ist es kaum zu glauben, der Kinderporno-Plattform mit dem zynischen Namen Elysium, zu Deutsch Insel der Seligen, sie hatte weltweit über 100.000 Nutzerkonten. Das Landgericht Limburg hat 4 Führungsmitglieder jetzt zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. In einem Fall ordnete es anschließende Sicherungsverwahrung an. Die Urteile sind allerdings noch nicht rechtskräftig. Lisa Gessner dazu.
Die 4 Angeklagten, die Köpfe hinter Elysium, müssen für viele Jahre in Haft. 8 Jahre muss Frank M. ins Gefängnis. Bei ihm konnten Ermittler im Juni 2017 den Server beschlagnahmen, über den die Plattform betrieben wurde. Sein Anwalt Andreas Götz kündigte nach dem Urteilsspruch Revision an, erklärte aber auch:
Einige Sachen sind wir natürlich anderer Meinung, aber vom Großteil objektiver Tatbestand ist gegeben und entsprechend hat er natürlich auch eine Strafe, die er eigentlich zu bekommen hat. Das ist auch, glaube ich, unstreitig. In seinem letzten Wort hat er ja geäußert, dass es ihm leid tut und dass er nur um eine milde Strafe bittet. Um mehr ging es ihm eigentlich auch nicht.
Die Reue aber hat das Gericht nur einem Angeklagten abgenommen, dem Schöpfer der Plattform Elysium, Joachim P. Er muss für 6,5 Jahre ins Gefängnis. Das ist eine vergleichsweise milde Strafe, denn er hatte den Ermittlern bei der Aufklärung geholfen, hatte den Beamten die Technik hinter der Plattform erklärt. Aber Elysium sei sein Kind gewesen, sagte der Richter heute. Ohne Joachim P.'s technischen Verstand hätte es Elysium wohl nie gegeben. Der Angeklagte Bernd M. muss für 3 Jahre und 10 Monate in Haft. Die höchste Strafe hat das Gericht für Uwe G. ausgesprochen. 9 Jahre und 9 Monate mit anschließender Sicherungsverwahrung. Denn Uwe G. war nicht nur im Darknet unterwegs, er hat auch aktiv 2 Kinder sexuell missbraucht. Sein Verteidiger Albert Balmert will die Sicherungsverwahrung prüfen lassen.
Letztlich konnte ich bei meinem Mandanten sicher feststellen, dass er bestürzt war über die Entscheidung, aber es hilft wenig. Wir müssen letztlich gesehen erstmal mit dieser Entscheidung leben, das Urteil prüfen und danach weiter entscheiden.
Der Vorsitzende Richter nannte Uwe G. gefährlich. Er sei nicht therapiefähig und empfinde sich selbst als Opfer. Tatsächlich ist Uwe G. während des Prozesses mit langen Monologen aufgefallen, in denen er sich selbst bemitleidete. Sein letztes Wort dauerte eine knappe halbe Stunde. Staatsanwältin Julia Busweiler zeigte sich zufrieden mit den Urteilen in diesem, auch für sie, besonderen Verfahren.
Der Prozess war vor allem wegen des Prozessgegenstands bedeutsam, denn nicht alle Tage hat man ein Verfahren, das sich mit so einer Kinderpornoplattform beschäftigt, in einer solchen Dimension. Innerhalb von nur wenigen Monaten, also ein gutes halbes Jahr, wurden über 111.000 Mitgliederkonten auf der Plattform angelegt. Die Plattform war weltweit aktiv, weltweit haben sich pädophile Nutzer zusammengetroffen. Und dass man dann diese Plattform in den heimischen Gefilden lokalisiert, ist durchaus ungewöhnlich.
Es war das erste Mal, dass es deutschen Ermittlern gelungen ist, eine kinderpornografische Plattform dieser Dimension abzuschalten. Und es war das erste Mal, dass es gelungen ist, die Köpfe hinter einer solchen Plattform zu verurteilen. Die vielen tausend Nutzer aber sind noch weitgehend unbekannt. Und deshalb sind die Ermittlungen im Fall Elysium mit dem heutigen Urteil nicht beendet. Sie laufen weiter, weltweit.
Lisa Gessner war das über das Urteil im Elysium-Prozess, Thema eines weiteren Kommentars ab 19.05 Uhr. Auch im französischen Lyon ist heute ein Urteil gefallen, und zwar gegen Kardinal Philippe Barabin. Er gilt als der höchste Kirchenmann Frankreichs und stand im Verdacht, sexuellen Missbrauch in seinem Verantwortungsbereich vertuscht zu haben. Eigentlich war ein Freispruch erwartet worden, weil selbst die Staatsanwaltschaft die Taten verjährt bzw. nicht genug Belege für seine Schuld sah. Herausgekommen ist allerdings überraschend eine Bewährungsstrafe von 6 Monaten. Barbarin bot daraufhin seinen Rücktritt an. Aus Paris, Jürgen König.
Mit diesem Schuldspruch des Lyoner Gerichts hatte kaum jemand gerechnet. Die Staatsanwaltschaft hatte im Verfahren angegeben, ein Teil der Taten sei verjährt. Für jene, die nicht verjährt seien, könne Kardinal Barbarin kein Straftatbestand nachgewiesen werden. Dieser Auffassung schlossen sich die Richter nicht an. In der Urteilsbegründung hieß es, Kardinal Barbarin habe zwischen Juli 2014 und Juni 2015 Verdachtsmomente gegen einen Priester, der in den 70er und 80er Jahren im Erzbistum Lyon bis zu 70 Kinder missbraucht haben soll, nicht an die Justiz weitergegeben, obwohl er darüber informiert worden war. 2014 hatte ein Mann, der als Pfadfinder in den 80er Jahren mutmaßlich von jenem Priester sexuell misshandelt worden war, durch einen Zufall festgestellt, dass eben dieser Priester in seiner Gemeinde immer noch Kontakt mit Kindern hatte. Der ehemalige Pfadfinder wandte sich an Kardinal Barbarin, doch nichts geschah. 2015 war der Priester immer noch im Amt. Ein erstes Verfahren wurde von der Lyoner Staatsanwaltschaft bald eingestellt, die Fälle seien verjährt. Daraufhin erhob der inzwischen gegründete Opferverein La Parole Libre, das befreite Wort, erneut Anklage, vor allem um die Wahrheit über das vermeintliche Schweigekartell zu erfahren. Diese Klage war heute erfolgreich. Yves Sauvert, einer der Anwälte des Vereins: Wir können vollständig zufrieden sein. Missbrauchsopfer müssen jetzt keine Angst mehr haben, dass ihre Leiden nicht gehört, nicht ernst genommen werden. Diese Entscheidung hat eine große symbolische Bedeutung, ein Wendepunkt. Die Menschen, die jahrelang für ihre Rechte, für Gerechtigkeit gekämpft haben, wurden jetzt bestätigt. All jene Vertreter der Kirche, die sich etwas haben zu Schulden kommen lassen, wissen jetzt, sie werden dafür Rechenschaft ablegen müssen.
Attention, parce que vous allez forcément un jour l'autre rendre compte.
Kardinal Barbarin hatte während des Prozesses bestritten, von den Missbrauchsvorwürfen gewusst zu haben. Die entsprechenden Mitteilungen von 2014 seien nur vage gewesen. Er sehe nicht, wofür er schuldig sein solle. Entsprechend kündigten seine Anwälte an, in die Berufung zu gehen. Trotzdem trat der Kardinal Barbarin am Nachmittag mit einer Erklärung vor die Presse. Ich nehme die Entscheidung des Gerichts zur Kenntnis. Unabhängig davon möchte ich den Opfern noch einmal mein Mitgefühl aussprechen. Sie und ihre Familien werden immer in meinen Gebeten sein. Ich habe mich entschlossen, den Heiligen Vater aufzusuchen, um ihm meinen Rücktritt einzureichen. In einigen Tagen wird er mich empfangen.
Pour lui remettre ma démission, il me recevra dans quelques jours.
Dass Papst Franziskus den Rücktritt von Kardinal Barbarin annehmen wird, gilt als sicher. Damit stehen der katholischen Kirche erneut harte Auseinandersetzungen bevor. Als Erzbischof von Lyon ist Kardinal Barbarin Primas von Gallien und damit einer der höchsten kirchlichen Würdenträger. Als Papstanwärter hat man ihn schon ins Gespräch gebracht. Die Fernsehbilder dieses Mannes, wie er als Verurteilter in Polizeibegleitung den Gerichtssaal verlässt, dürften für sehr viele Katholiken, nicht nur in Frankreich, schwer zu ertragen sein.
Aus Paris war das der Bericht von Jürgen König. Er galt als Sunnyboy im politischen Nordamerika und als wichtige Gegenstimme zu US-Präsident Trump, Kanadas Premier Justin Trudeau. Jetzt aber steckt er in der größten Krise seiner politischen Laufbahn. Trudeau wird vorgeworfen, die damalige Justizministerin bedrängt zu haben, Ermittlungen gegen eine Baufirma wegen Korruption zu unterdrücken. Ein enger Berater und zwei Ministerinnen sind Trudeau bereits abhanden gekommen. Doch das dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Georg Schwarte berichtet.
Fehler ja, Rechtsbrüche nein. Erstmals nach Beginn der Regierungskrise in Kanada hat sich der in die Schusslinie geratene Premier Justin Trudeau in einer überraschenden Pressekonferenz zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geäußert. Wenn man sich die letzten Wochen anschaue, so Trudeau, habe er viele Lektionen gelernt und würde im Nachhinein manches sicher anders machen. Zuvor waren der persönliche Berater des Premiers sowie zwei Ministerinnen des Kabinetts zurückgetreten. Eine davon, die ehemalige Justizministerin, hatte Trudeau vorgeworfen, sie durch Mitarbeiter und auch persönlich unter Druck gesetzt zu haben. Es ging um die Entscheidung, ob gegen den kanadischen Baukonzern SNC-Lavalin Anklage in einem Korruptions- und Schmiergeldskandal erhoben wird. Der Konzern soll von 2001 bis 2011 millionenschwere Bestechungsgelder an die Familie des damaligen libyschen Machthabers Gaddafi gezahlt haben, um im Gegenzug an Aufträge zu kommen. Die später zurückgetretene Justizministerin hatte in einer öffentlichen Anhörung erklärt, das Büro Trudeaus und der Premier selbst hätten sie unter Druck gesetzt, einen Vergleich mit der Firma anzustreben. Trudeau erklärte heute erneut, er habe keinerlei Recht gebrochen, lediglich auf die Bedeutung des Baukonzerns als großer Arbeitgeber verwiesen. Das Rechtssystem Kanadas funktioniere, die Integrität der Institutionen sei gewahrt. Erst gestern hatte sein ebenfalls zurückgetretener persönlicher Berater in einer Anhörung ausgesagt, niemals unangemessenen Druck auf eine Ministerin ausgeübt zu haben. Der konservative Oppositionsführer Scheer hatte Trudeau zuvor zum Rücktritt aufgefordert. Der Premier habe 35 Millionen Kanadier belogen, diese Regierung zerfalle von innen. Im Oktober wird in Kanada gewählt. Die liberale Partei des Premiers hat nach jetzigen Umfragen aktuell keine Mehrheit mehr im Land.
Georg Schwarte war das. In der Parteispendenaffäre der Alternative für Deutschland gibt es offenbar eine Vorentscheidung. Wie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichten, setzt die Bundestagsverwaltung die Strafe auf über 100.000 Euro fest. Hintergrund sind Zahlungen zur Unterstützung des Europawahlkandidaten Guido Reil in Nordrhein-Westfalen. Andreas Baun mit Einzelheiten.
Auf etwa 50.000 Euro soll der AfD-Bundesvorstand Guido Reil den Wert der Wahlkampfunterstützung selbst geschätzt haben. Geleistet hat sie die Schweizer Goal AG. Sie hatte Reil 2017 unter anderem mit einer Plakataktion unterstützt. Sie zeigte den Bergmann in Outdoorjacke mit dem Spruch »Wirklich einer von uns« und AfD-Logo. Die Unterstützung wertet die Bundestagsverwaltung nun in einer Vorentscheidung als illegale Parteienfinanzierung. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hält sie eine Strafzahlung von mehr als 100.000 Euro in dem Fall für angemessen. Dabei handelt es sich noch nicht um den formalen Bescheid, sondern um eine Bitte zur letzten Anhörung. Die AfD-Spitze hat das bestätigt. Die Partei will gegen einen entsprechenden Bescheid erst Widerspruch einlegen und notfalls klagen, sagte Parteichef Jörg Meuthen. Die Bundestagsverwaltung hat sich nicht zu dem Vorgang geäußert.
Andreas Braun über die Parteispendenaffäre der Alternative für Deutschland. Glyphosat. Seit Jahren wird darüber gestritten, ob und wie schnell der Unkrautvernichter verboten werden soll. Die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA, die hatte entschieden, eine Studie zum Thema unter Verschluss zu halten. Und der Europäische Gerichtshof, der hat jetzt allerdings geurteilt, diese Entscheidung sei rechtswidrig. Gigi Deppe dazu.
Vier grüne Europaparlamentarier aus verschiedenen Ländern und ein britischer Aktivist haben geklagt. Sie wollten 2016 Auskunft von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, der EFSA, bekommen. Es ging um Studien zu der Frage, ob Glyphosat eine krebserregende Wirkung hat. Die Weltgesundheitsorganisation hatte 2015 Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Die EFSA dagegen hatte das wenig später verneint. Deswegen fragten die Abgeordneten nach. EFSA berufe sich auf eine Vielzahl von unveröffentlichten Studien, die die WHO nicht gehabt hätte. Ob sie die auch bekommen könnten? Die EFSA gab dann einen Teil der 75 Studien frei. Den Rest dürfe sie nicht veröffentlichen, weil das die Geschäftsinteressen der Firmen verletzen würde, die die Studien vorgelegt hatten. Die Daten, die die Behörde freigegeben hätte, würden ausreichen, um das Risiko von Glyphosat zu beurteilen. Die Namen der Experten, die zu den Studien beigetragen hätten, würde sie auch nicht veröffentlichen und auch nicht zu der Frage, ob diese vielleicht einen Interessenkonflikt hätten, also inwiefern sie den Firmen verpflichtet seien. Die EU-Richter, jedenfalls die der ersten Instanz, sagen nun, so geht es nicht. Nach europäischem Recht müssen die Interessen der Firmen zurückstehen, wenn das Interesse der Öffentlichkeit überwiegt. Wann das der Fall sei, würden die europäischen Gesetze doch genau festlegen. Nämlich bei Emissionen, also bei Auswirkungen auf die Umwelt, müsse die Öffentlichkeit über alles informiert werden. Es gehe nicht um hypothetische, also nur mögliche Emissionen. Hier sei ganz klar, es handele sich um eines der gängigsten Unkrautvernichtungsmittel in der EU. Die Emissionen von Glyphosat in der Umwelt seien real. Rückstände fänden sich unter anderem in Pflanzen, im Wasser und in Lebensmitteln. Das Interesse der Öffentlichkeit bestünde also nicht nur darin zu wissen, was freigesetzt wird, sondern auch zu verstehen, in welcher Weise dadurch die Umwelt langfristig beeinträchtigt werden kann. Es gehe darum, für die Öffentlichkeit alle Informationen zu haben, damit möglichst viele den Entscheidungsprozess über die Zulassung von solchen Pflanzenschutzmitteln begleiten könnten. Und diejenigen, die über solche Fragen entscheiden, sollten in der Lage sein, auf Grundlage eines breiten öffentlichen Verständnisses zu entscheiden. Die Richter des Europäischen Gerichts berufen sich dabei auf frühere Entscheidungen aus Luxemburg. Auch die zweite Instanz der EuGH hatte schon pro Auskunft entschieden. Das heißt, wenn die EFSA gegen dieses Urteil Rechtsmittel einlegt, ist durchaus möglich, dass sie dort wieder unterliegt.
Das Gericht der Europäischen Union urteilt, Glyphosatstudien müssen veröffentlicht werden. Gigi Deppe war das mit Informationen dazu. Facebook steht ja seit Jahren als Datensammelkrake in der Kritik. Chef Mark Zuckerberg hat jetzt angekündigt, das Online-Netzwerk stärker auf den Schutz der Privatsphäre auszurichten. Ob das mehr als leere Versprechen sind, fragen sich jetzt viele. Markus Schuler dazu.
Die Tech-Welt im Silicon Valley reibt sich verdutzt die Augen. Mark Zuckerberg sorgt mit seinem Blogpost für Verwunderung. Meint er das wirklich ernst, lauten viele Kommentare. Der ehemalige Sicherheitschef von Facebook, Alex Damers, der das Unternehmen im März vergangenen Jahres im Streit verlassen hatte, schreibt auf Twitter: Solch eine Ankündigung hatte ich nun wirklich nicht erwartet. Ich wünschte, Zuckerberg hätte das schon vor 2 Jahren geschrieben. Wir müssen Facebook an seinen Taten messen, mahnt dagegen Kurt Opsahl von der Datenschutzorganisation Electronic Frontier Foundation in San Francisco. Der Teufel liegt im Detail. Wir müssen uns die Implementierung anschauen. Wenn Sie wirklich unser Vertrauen wollen, dann müssen Sie transparent sein in puncto Geschäftsmodell. Sie müssen Vertrauen durch Handeln aufbauen. In seinem Blogpost kündigte Zuckerberg an, dass der Verschlüsselung von Daten in dem Netzwerk eine sehr wichtige Rolle zukomme. Anstelle öffentlicher Statusmitteilungen auf Facebook gelte der Fokus dem Schutz privater, verschlüsselter Nachrichten zwischen Nutzern oder kleinen Gruppen. Deren Inhalte soll nicht einmal Facebook lesen können. Unter anderem schreibt er:
Wenn ich über die Zukunft des Internets nachdenke, glaube ich, dass eine Kommunikationsplattform, die sich auf die Privatsphäre konzentriert, noch wichtiger werden wird als die heutigen offenen Plattformen.
Das klingt erstmal nach einer Wende um 180 Grad. Statt offenem Marktplatz geht es nun um das private Wohnzimmer, wo Menschen eine geschützte Unterhaltung führen können, die sich nach einiger Zeit sogar unwiederbringlich selbst löscht. In seinem Blog-Eintrag versucht Zuckerberg auch auf die Skeptiker zuzugehen. Immerhin hat das Unternehmen die vergangenen Jahre Transparenz versprochen und einen besseren Schutz seiner Nutzerdaten. Passiert ist in der Regel das Gegenteil. Bei Zuckerberg hört sich das so an.
Ehrlich gesagt haben wir derzeit keinen guten Ruf, wenn es um den Aufbau von Diensten geht, die die Privatsphäre schützen. Wir haben uns in der Vergangenheit auf Werkzeuge konzentriert, die Dinge öffentlich teilen. Wir haben jedoch immer wieder gezeigt, dass wir uns weiterentwickeln können, um die Dienste aufzubauen, die die Menschen wirklich wollen, zum Beispiel für das Versenden privater Nachrichten.
Der langatmige, aus 3200 Worten bestehende Blogpost lässt sich am besten so zusammenfassen. Statusmitteilungen auf Facebook werden weniger wichtig, dafür die Kommunikation kleiner Gruppen. Die Chatdienste von Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram sollen nach dem Willen Zuckerbergs auf einer technischen Plattform verschmolzen werden. Ein Taschenspielertrick, meinen Zuckerbergs Kritiker. Er wolle dadurch nur einer möglichen Aufspaltung seines Unternehmens zuvorkommen. Wenn also Facebook als Netzwerk weniger wichtig wird, dafür die Bedeutung der Chatdienste wie WhatsApp steigt, wie sieht dann ein künftiges, aus Werbung finanziertes Geschäftsmodell aus? Diese Antwort bleibt Zuckerberg bislang schuldig.
Markus Schuler war das über die angekündigte Neuorientierung von Facebook. Das dritte Thema unserer Kommentare ab 19.05 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Abend.